Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Burnout, um Flucht und um einen Neuanfang. Ich lese uns aus 1. Mose 19 den ersten Vers. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Wir befinden uns im 9. Jahrhundert vor Christi Geburt. König Ahab ist eher, würde ich mal sagen, so einschätzen, eher ein weicher Mann, nicht so ganz entscheidungsstark, etwas zögerlich. Isabel hingegen ist entscheidungsstark, hochemotional und sie kann wirklich glühen vor Wut. Also der zögerliche Ahab erzählt seiner hochemotionalen Frau von dem Wettkampf zwischen Elia und den Baalspropheten. Elia, der Prophet, war nach längerer Zeit im Ausland zurückgekehrt. Er hatte vor 2 Jahren den König angegriffen, weil er Baal verehrt und Altäre zulässt, an denen Baal gedient wird im Land. Und er hat gesagt, dass es eine Dürre geben wird. 2 Jahre hatte es jetzt nicht geregnet und Elia war zurückgekommen. Jetzt war er wieder da und er forderte den König und die Baalspropheten heraus. Alle Baalspropheten im Land sollte der König herrufen und dann würde man sehen, wer wirklich der lebendige Gott ist. 450 Propheten, Baalspropheten sind gekommen. Oben auf dem Berg Karmel sollte dann der Vergleich stattfinden. 2 Stiere wurden gebracht, sie wurden zerlegt, 2 Altäre wurden aufgebaut mit trockenem Holz. Kein Mensch sollte das Feuer anzünden, sondern der Gott, der von sich aus ohne Menschenhilfe das Feuer anzündet, das sollte der wahre Gott sein. Die Baalspriester fangen an und sie versagen kläglich. Sie tanzen um den Altar herum, ritzen sich in die Haut, dass es blutet. Sie schrien zu ihrem Gott, aber das Holz blieb trocken. Es passierte gar nichts. Dann war also Elia dran. Elia beginnt und gräbt einen Graben, eine Furche rund um seinen Altar. Dann legt er 12 Steine hin, als Symbol für die 12 Stämme Israels. Und dann hat er 12 große Krüge Wasser und gießt die über das Fleisch, über das Holz, sodass sogar dieser Graben um seinen Altar herum voll Wasser läuft. Und er tanzt nicht lange herum, er spricht ein kurzes Gebet. Sein Gott muss man nicht herumkriegen und weichklopfen und irgendwie durch besonders laute Stimmung wachholen, wachkriegen. Sein Gott reagiert auf die Bitte seines Propheten. Sofort kommt Feuer vom Himmel und zündet das Holz an. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott, skandiert das ganze Volk. Und Elia nutzt diese Stimmung, diese Begeisterung aus und lässt die 450 Baalspropheten töten. Ein schreckliches Blutbad. Es steht nicht in der Bibel, dass Gott ihm das gesagt hätte, dass das jetzt Gottes Wille gewesen sei. Elia nutzt die Situation aus. Er ist noch nicht zufrieden. Er will es besser machen als seine Vorgänger, die irgendwas Gutes bewirkt haben und dann war es wieder weg. Er will auf Dauer Gutes wirken. Er will das Böse ganz ausrotten. Auf ihn soll man wirklich stolz sein. Er will in die Geschichte eingehen, mit Gewalt, ohne Kompromisse. Und zu Ahab sagt er, könnt ihr auch nachlesen im Kapitel vorher, er könne jetzt nach Hause gehen und etwas essen und trinken, denn bald würde der Regen kommen. Das ist so, als würde ich euch sagen, geht nach Hause, abwarten, Tee trinken, der Herr kommt. Ich kann mir gut die Reaktion von Isabel vorstellen. Ja, also hochemotional. Die kann schon mal eine kurze Zündschnur haben, diese Frau. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Hat sie vielleicht gesagt, ja. Du bist der König und du lässt das zu, dass 450 von unseren Propheten hier getötet werden? Du hast nichts unternommen? Wer bist denn du? Vielleicht ist ja sogar Ahab nachdenklich geworden und hat irgendwie neu geglaubt und hat jetzt gedacht, da beginnt ein neuer Glaube oder so. Aber bei dieser Frau, die hat ihm gleich alle Flausen aus dem Kopf vertrieben. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er seinen Diener zurück und er wanderte allein weiter. Einen Tag lang nach Süden, in die Steppe hinein, dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das war das zweite Mal schon, dass er vor Isabel geflohen ist. Beim ersten Mal hatte Gott ihn selber aufgefordert, zu fliehen, sich in Sicherheit zu bringen. Jetzt geht er aus eigenen Stücken. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Er hat alles gegeben in seinem Leben und alles war umsonst. Gerade hat er noch den Sieg gefeiert und jetzt ein Wort dieser Frau stürzt ihn in Depression. Nach dem Hocherlebnis kommt das Tief. Gerade noch hat er die religiöse Goldmedaille getragen. Und jetzt ist er das große Elend. Elia stürzt ab. Er betet auch nicht mehr, wird hier zumindest nicht irgendwie berichtet. Er sucht keine Stille, keinen Trost bei Gott, er will nur noch weg. Er will alleine sein. Elia braucht keinen Menschen mehr um sich herum, auch keinen Diener, irgendeinen, der noch für ihn ist oder ihn unterstützt. Er zieht sich von allen Menschen zurück. Ich habe einmal eine Frau kennengelernt, vielleicht kennt ihr solche Personen auch, die viele, viele Wochen nur in ihrer Wohnung war, die sich nicht raustraute. Ich weiß nicht mehr so viel jetzt über die Details. Depression, Angst, kein Mensch kann mir helfen, keine Begegnung bringt irgendwas. Sie war wochenlang, vielleicht länger, nur in ihrer eigenen Wohnung, total im Keller. Auch Elia lehnt jede Hilfe ab. Er will keinen Trost. Menschen können auch nicht helfen. Er ist einfach ausgebrannt. Er kann nicht mehr. Immer nur geben, geben, geben. Und dann am Ende kommt nichts dabei raus. Ein Ginsterstrauch bietet ihm Schatten. Da habe ich jetzt gelesen in einer Predigt von einem Kollegen, dass der Ginsterstrauch eigentlich ein Vorbild sei, ein Überlebenskünstler in der Wüste, tiefe Wurzeln, er hält ganz lange Wasser auch in den Zweigen, ein Überlebenskünstler in der Wüste bietet ihm Schatten. Elia, wenn man den Text anguckt, findet auch hier bei Gott keine Hoffnung mehr. Er will einfach nur noch sterben. Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Das hat er gedacht. Das war sein Selbstbild. Ich werde das mal anders machen. Ich bin gut. Ich mache das besser. Ich bin treu. Ich bin klug. Ich bin gründlich. Wie schnell hat er sich über andere erhoben? Das wurde ihm auch leicht gemacht. Er wurde verehrt. Als er wiederkam aus dem Ausland, trifft er auf einen anderen Propheten, Obadja, und der fällt auf die Knie vor ihm. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man. Das ist nicht immer so, aber bei Elia war das so. Und das ist eine schmerzliche Selbsterkenntnis. Ich glaube, dass nicht wenige in ihrem Leben da mal durch müssen. Und wenn ich in mein Leben gucke, habe ich sowas auch gehabt. Schmerzliche Selbsterkenntnis. Ich glaube, als ich Theologie studierte, habe ich gedacht, mit mir fängt das Reich Gottes an. Also es wird zumindest alles ein bisschen besser werden, ne? Ich bin der Gute, ja, ich weiß genau, alles zu beurteilen. Ist vielleicht so das Recht und auch vielleicht die Dummheit der jungen Menschen, der Jugend, ich weiß nicht, wie alt ich da war, auch schon 30, so jung auch gar nicht mehr. Aber ich habe echt gedacht, ich könnte alles gut machen, ich könnte alles richtig machen, ich könnte alle beurteilen, ich weiß genau, was richtig ist. Traurig, steht gar nicht in meinem Manuskript, diese Beichte, sehe ich gerade, aber das gibt es. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die brauchen das, dass sie geerdet werden, dass sie mal ein Tief haben, dass sie merken, ich koche auch nur mit Wasser, ich bin auch nicht besser als alle anderen, ich kann was, es ist auch gut, dass ich das kann, aber ich kann auch nicht alles und schon gar nicht kann ich alle anderen beurteilen. Elia ist nicht mehr stolz, ich bin auch nicht besser als andere, lass mich sterben. Da legt er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Ich kann mir so vorstellen, dass das kein schöner Schlaf ist. Der ist einfach K.O. Ja? der kann gar nicht anders. Nur noch liegen, am liebsten gar nicht mehr aufstehen, einfach nur noch schlafen. Gibt es jemanden hier, der das kennt von sich? Keine Hand hoch, ich frage nur so mal. Bei mir ging das so nach meiner zweiten Impfung hier, Moderna. Die erste habe ich weggesteckt, bei der zweiten, ich kam kaum aus dem Bett und hatte totale Kopfweh. Das geht Menschen so, die Depression haben oder auch Migräne haben, die sagen, ich lass mich einfach liegen. Ich will jetzt keinen sehen, Licht aus, raus mit dir, ich brauche niemanden. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Brot und Wasser, das ist das Grundnahrungsmittel, auch damals schon richtig formelhaft verwendet. Brot und Wasser, das ist das Allerwenigste, was man braucht. Essen, trinken, Dach über dem Kopf oder halt ein Ginsterstrauch. Eine Zeit lang kann man so überleben, mit Wasser und Brot, nur das Nötigste, was man zum Leben braucht. Es macht zwar keinen Spaß, das Leben ist nicht schön, es gibt nichts zum Schmecken, es gibt nichts zum Freuen. Auf Dauer wird man vielleicht krank. Aber manchmal ist es genau richtig, dass man mal alles runterfährt. Manchmal mag das genau gut sein, dass man sich so richtig beschränkt, einfach mal auf das Nötigste. Ganz bei mir sein, ganz bei Gott sein, alle Reize ausschalten. Elia greift zu in seiner Kur, in seiner Reha-Maßnahme hier. Er isst und er trinkt. Und vielleicht ist das genau das, was Elia gerade brauchte. Alles mal runterfahren. Brot und Wasser. Nicht verhungern, aber auch kein Luxus. Und wer noch isst, der hat noch Hoffnung für sein Leben. Manchmal ist wieder Essen schon das erste Zeichen, dass was Neues beginnt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, heißt das Psalm 23. Das hat Elia hier erlebt. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Das geht scheinbar nicht so schnell, ja? Wenn man eine Depression hat, wenn man schwermütig ist, wenn man am Leben verzagt, das ist kein 24-Stunden-Phänomen, dass man sagen kann, warte nur einen Tag, dann geht es mir wieder besser. Das braucht Zeit. Du hast einen langen Weg vor dir. Mutlosigkeit kann man nicht einfach abschalten. Und doch denke ich, wenn Gott einem Menschen sagt, und sei er noch so mutlos und gerade klein, steh auf und iss, du hast einen langen Weg vor dir, dann ist da Hoffnung. Dann hat Gott mit diesem Menschen noch etwas vor. Steh auf, bleib nicht liegen. Nimm zu dir, was dein Körper braucht. Mach das, was du kannst, um zu überleben, um bei dir zu sein und bei Gott zu sein. Spontanheilungen werden uns immer lieber, oder? Ach, echt. Zahnschmerzen, ein Segensgebet und du kannst den Arzt sparen. Oder gerade bei seelischen Sachen, ja, jemand, der immer nur aggressiv ist, immer nur verbittert ist, nur das Negative sieht. Wie wäre das schön, wenn er so machen könnte und wäre wieder positiv. Jemand, der Depressionen hat, jemand, der geizig ist, jemand, der total irgendwie an den Dingen dieses Lebens hängt und ganz doll leidet, weil irgendwie mit dem Geld was nicht stimmt oder so etwas. Und man könnte so machen und es wäre wieder gut. Du hast einen langen Weg vor dir. Viele Menschen scheuen diesen Weg, glaube ich. Auch da könnte ich viel was erzählen, aber ich muss ja nicht alles erzählen. Aber wo man Dinge vor sich herschiebt, wo man eigentlich weiß, ich brauche Hilfe. Und man tut es nicht, man sucht es nicht. Man will diesen Weg der Therapie nicht gehen, der auch ein Weg der Demut ist, zu zeigen tatsächlich, ich bin auch nicht besser als andere, ich brauche Hilfe. Elia stand auf und aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes kam. Der Engel wird nicht an Therapie gedacht haben, das, was wir heute darunter verstehen, aber 40 Tage, das sind 6 Wochen, das ist schon ein langer Weg. Und 6 Wochen ist bis heute noch ein gutes Maß, wenn ihr eine Kur beantragt oder eine Reha braucht oder irgendwie mal wieder auf die Beine kommen müsst. 6 Wochen ist so klassisch. Ja, 6 Wochen Reha in Rothenburg an der Wümme oder sowas. Ne? 6 Wochen lang, 40 Tage unterwegs bis an den Berg Gottes. 40 Tage war Mose auch auf dem Berg Horeb. 40 Tage war Jesus in der Wüste, bevor er seinen Dienst angetreten hat. 40 Tage war Elia jetzt unterwegs. Er brauchte wohl diese Zeit. 6 Wochen, nachdem er körperlich einigermaßen wiederhergestellt war, um wieder zu sich und zu Gott zu finden. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Gott weiß es doch, oder? Warum fragt er das? Elia darf erzählen. Der darf das aussprechen. So eine Höhle, stelle ich mir vor, das ist ein Ort, der ist sicher. Da brausen nicht irgendwelche Winde oder so etwas. Da hört man nichts, da stört einen nichts. Da ist man einfach bei sich und bei Gott und hört Gottes Stimme. So auch hier. Wohl dem, der so eine Höhle hat. Bei mir ist das mein Küchentisch morgens. Ja, irgendwie, da stört mich nichts, da höre ich nichts. Da bin ich bei mir und bei Gott. Elia, was machst du hier? Und dann darf er erzählen. Das tut so gut. Auch wenn man sich dabei vielleicht verrennt und wenn man nicht alles richtig ausdrückt und auch mal übertreibt. Elia antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Das ist sein Schmerz, zu sehen, wie Gottes Volk sich von Gott entfernt hat. Da leidet er drunter. Und er wollte die Menschen zu Gott zurückholen, nicht irgendwie so nebenher. Da hat er dafür gekämpft, leidenschaftlich, das war sein Leben. Sie haben deine Propheten getötet, sagt er jetzt zu Gott. Sie haben nicht auf sie gehört. Sie haben deine Altäre zerstört, das kann ich doch nicht mit ansehen. Ich habe zuerst nach deinem Reich getrachtet. Ich habe mir um mich selbst keine Sorgen gemacht. Ich wollte, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Und jetzt bin ich alleine übrig. Keiner ist mehr da, niemand auf meiner Seite. Endlich ist das mal alles ausgesprochen. Endlich ist es mal rausgeklagt. Aber es stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Sicht, die er von sich selber hat und seiner Situation, das ist sein Gefühl. Aber es stimmt nicht. Obadja, und das weiß Elia, dieser andere Prophet, der hat 100 weitere Propheten Jahwes vor Isabel versteckt. Er versorgt sie heimlich. An 3 verschiedenen Orten hat er sie aufgeteilt. Elia fühlt sich ganz alleine, aber hat sich selber zurückgezogen. Er hat sich nicht gekümmert um Gemeinschaft, sie nicht gesucht. Keiner ruft mich an, keiner besucht mich. Habt ihr auch schon mal bestimmt von jemandem gehört. Und das kann durchaus jemand sein, der selber niemanden anruft, überhaupt nicht. Der auch nie mal andere besucht hat, wenn sie einsam waren, andere, ja. Der auch nie jemanden eingeladen hat, könnte er ja auch machen. Keiner ruft mich an, ich bin ganz alleine. Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich hier Mitglied werden will. Ja, kannst du selber drauf kommen. Nicht? So wie Debbie, die mich gerade anguckt hier, ja, mich gefragt hat, ob sie Mitglied werden kann. Ne? Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich einen Hauskreis möchte. Habe ich auch schon gehört. Erwachsene Menschen, ja, die irgendwie sitzen und sich zurückgezogen haben und sagen, ich bin ganz alleine. Niemand holt mich zum Seniorenkreis ab oder so etwas. Ja? Wir sind erwachsene Menschen. Da ziehen sich Leute zurück, ganz an den Rand oder so etwas und jammern, dass man ihnen nicht nachläuft. Wir sind nicht alles verlorene Schafe, wir sind erwachsene Menschen. Und wir können uns um uns kümmern. Dieses Bild, ich bin das verlorene Schaf, alle sollen kommen, sollen mich anrufen, sich um mich sorgen. Okay, das ist ein Text von Jesus, aber es gibt auch den verlorenen Sohn. Der muss mal umkehren. Der soll mal zurückkommen, der ist erwachsen. Elia ist so ein Einzelkämpfer hier, dem es jetzt an Gemeinschaft fehlt. Ja, diese 100 anderen gibt es auch, aber haben die mich mal eingeladen? Haben die mich mal besucht? Haben die mal nach mir gefragt? Um mich kümmert sich ja keiner. Komm heraus aus deiner Höhle, möchte man sagen. Der Herr sagte, komm aus deiner Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin, ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, da kam ein ganz leiser Hauch. Das ist hier wohl der Höhepunkt dieser Geschichte von Elia, von dem ausgebrannten Elia, dem Gott begegnet. Er hat sich Gott so vorgestellt, wie ein Sturm. Na, wenn Gott kommt, das ist wie ein Orkan, der reißt alles um, was gegen ihn steht. Wenn Gott kommt, dann werden alle unsere Wolken am Himmel vertrieben. Nur noch blauer Himmel, nur noch Licht, nur noch Herrlichkeit. Da wird alles hell. Gott ist laut, Gott ist groß, Gott ist Feuer. Aber Gott ist nicht im Sturm, er ist nicht im Erdbeben, er ist nicht im Feuer. Der ist ein leiser Hauch hier. Wie ein Atem, den du im Nacken spürst, wenn du stillhältst. Ganz still spricht Gott zu Elia. Ich glaube, wenn ich Elia wäre, ich würde immer noch stehen. Einfach mal die Augen zumachen und diesen Hauch spüren. Gottes Stimme hören, wie sie leise, aber ganz fest und treu zu mir spricht. Elia soll nicht stehen bleiben. Die Kur ist zu Ende. Auch 6 Wochen sind irgendwann mal um. Er hat viel gelernt über sich selbst und über Gott und jetzt wird er beauftragt. Das könnt ihr im weiteren Text nachlesen. Er soll nach Israel gehen und nach Syrien, ins Nachbarland. In beiden Ländern soll er einen neuen König einsetzen. Und er soll für sich selber einen Nachfolger suchen. Das heißt, Gott hat ihn ausgesucht. Elisa soll das sein. Könnt ihr auch im Folgenden nachlesen, im nächsten Kapitel. Da geht er aufs Feld und direkt vom Acker weg wird der Elisa berufen, der alt gewordene, lebenserfahrene Elia soll sich um einen jungen Menschen kümmern. Soll ihn schulen, soll ihn ausrüsten, ihn lehren, ihn teilhaben lassen an seinen Erfahrungen. Er ist alt geworden und jetzt soll er sich in die Jugend investieren und sich nicht zurückziehen. Es soll gut weitergehen, auch nach ihm. Elia ist ein Mensch, der sich für Gott aufopfert. Er fragt nichts nach sich selbst. Er gibt alles, er möchte einfach Gott dienen. Dabei ist er nicht fehlerfrei. Ein Heißsporn, mutig und laut und manchmal ganz, ganz klein in sich selbst. Am Ende brennt er aus. Da ist die Hoffnung aufgebraucht. Er will auch nicht mehr. Gott lässt ihm diese Ruhe, auch diese Verzagtheit. Auch Gott schnipst nicht mit dem Finger. Er lässt ihm diese Zeit, die er braucht, um wieder bei sich anzukommen, bei Gott anzukommen, gestärkt zu werden. Gott begegnet ihm ganz neu. Wir sind nicht Elia, aber das können wir hier von Gott lernen. So ist Gott mit den Menschen, die ihm dienen. Er ist treu, er ist barmherzig, er lässt ihnen Zeit. Sie dürfen auch mal über die Stränge hauen und sagen, ich allein bin heilig, alle anderen sind böse oder so etwas. Das hält Gott aus, bis Elia wieder stark genug ist, ausgesandt werden kann und für seine Nachfolge sorgt. Jesus ist der Sohn von diesem Gott. Und der hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte heute wieder anbieten, hier im Nebenraum, wenn jemand möchte, dass ich für ihn bete oder er gesegnet oder sie gesegnet wird, Entschuldigung, könnt ihr gerne kurz vorbeikommen und dann bete ich für euch. Vielleicht durch das Wort Jesu ermutigt, kommt her zu mir, zu Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Amen. Befreit durch deine Gnade sind wir.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.